normal hat er immer seinen Kopf so gehoben und mich angestrahlt und ich habe mich dann zu ihm immer ins Bett gekuschelt. Und an diesem Morgen hatte er seinen Kopf nicht gehoben. Und ich bin in der Tür so stehen geblieben und habe gesagt, Alexander, Alexander. Und habe dann schon gemerkt, wie meine Knie zum Zittern begonnen haben. Und ich habe mir gedacht, das stimmt was nicht. Und bin sofort zum Bett und habe mich zu ihm gekuschelt und habe dann gemerkt, dass sein Körper, ja, nicht mehr der Körper ist, der war, also dass er nicht mehr lebt. Ich dachte, dass wenn ich nicht von selbst aufgebe, mein Körper aufgeben wird, weil ich konnte nichts mehr essen. Ich war einfach wirklich ein Schatten meiner selbst. Ich habe auch ganz stark abgenommen zu diesem Zeitpunkt. Und ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass man einen so schweren Verlust überstehen kann. Niemals.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Unser heutiger Gast ist Simone Rockenschaub. Sie lebt mit ihrer Familie in Amstetten in ihrer Heimat Österreich. Und viele kennen die 38-Jährige von Instagram, wo sie sehr erfolgreich unter Liebe im Herzen offen über den Tod ihres 3-jährigen Sohnes Alexander spricht. Sie teilt dort ihre Trauer, ihre Zweifel, aber auch ihre Hoffnung und gibt anderen Betroffenen damit Mut, sich nicht zu verstecken.
Als diplomierte Hypnosetrainerin, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin engagiert Simone sich öffentlich besonders für Eltern, die ein Kind verloren haben. In ihrem Buch »Verwaiste Weihnachten« richtet Simone sich an Menschen, die mit Trauer konfrontiert sind und sich in ihrer Situation oft allein fühlen. Sie zeigt, dass Trauer viele Gesichter hat. Und das Wichtigste, dass es Wege gibt, mit dem Unfassbaren zu leben. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Simone. Herzlich willkommen.
Simone, 16. August 2019, 7.38 Uhr. Das ist der Moment, an dem dein Leben komplett aus den Fugen geraten ist. Seitdem ist nichts mehr, wie es war. Schilder uns doch mal bitte diesen Augenblick.
Ich kann mich an diesen Augenblick so genau erinnern, als wäre er gestern gewesen. Ich habe damals im Homeoffice gearbeitet und habe noch eine E-Mail verschickt und habe mich dann so auf meinen Sohn gefreut, wenn ich ihn wecken darf, weil er mir versprochen hat, dass er mir Frühstück macht, weil er gemeinsam mit mir frühstücken möchte. Mhm. Ich weiß es noch ganz genau, ich bin aufs Senden gegangen und bin dann zu seinem Zimmer und habe die Tür geöffnet in freudiger Erwartung und habe ihn eigentlich so wie jeden Morgen begrüßt. Alexander, mein Schatz, guten Morgen. Und normal hat er immer seinen Kopf so gehoben und mich angestrahlt und ich habe mich dann zu ihm immer ins Bett gekuschelt. Und an diesem Morgen hatte er seinen Kopf nicht gehoben. Und ich bin in der Tür so stehen geblieben und habe gesagt, Alexander, Alexander. Und habe dann schon gemerkt, wie meine Knie zum Zittern begonnen haben. Und ich habe mir gedacht, das stimmt was nicht. Und bin sofort zum Bett und habe mich zu ihm gekuschelt und habe dann gemerkt, dass sein Körper, ja, nicht mehr der Körper ist, der war, also dass er nicht mehr lebt. Und
das muss ja ein furchtbarer Schock gewesen sein.
Ja, also das war, ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich habe immer wieder Alexander gesagt, in der Hoffnung, dass er sich meldet und dass alles nur ein schlimmer Traum ist. Ich habe aber auch dann gleich gemerkt, dass er schon länger verstorben sein muss. Ja, und habe geschrien momentan. Also ich weiß es nicht mehr, ob ich geschrien habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass alles in mir gezittert hat. Ich glaube, ich habe geschrien. Ich bin dann im Nachthemd zu meinen Nachbarn gelaufen und habe dann gefragt, was man macht, wenn sein Kind verstorben ist. Also ich war im vollkommenen Schockzustand.
Ja.
Und die sind dann sofort mit und wir haben den Notarzt gerufen. Ich habe gesagt, nein, das ist schon zu spät. Also das geht nicht mehr, ja. Und das ist dann alles so schnell gegangen. Und innerhalb von 8 Minuten tatsächlich war das dann, dass der Notarzt eben meinen wundervollen Sohn für tot erklärt hat. Also die waren ganz, ganz schnell da. Und sie haben mir dann immer auch am Telefon gesagt, was ich machen soll, reanimieren. Und ich habe immer geschrien, das weiß ich noch, es geht nicht mehr, das ist schon viel zu spät. Und ja, er war dann tatsächlich so in etwa schon bereits 4 Stunden verstorben.
Als Mutter weiß ich ja auch, es ist immer so ein magisches Jahr, plötzlicher Kindstod. Man weiß irgendwie, es kann passieren, das ist ja medizinisch nicht so ergründbar sozusagen, aber nach diesem Jahr ist so wie so ein Durchatmen, ja. Und jetzt war dein Sohn 3 Jahre alt. Gab es da irgendeine Vorahnung oder an was ist er gestorben?
Also ich weiß die genaue Todesursache bis heute nicht. Die Obduktion hat nichts ergeben. Ich habe dann auch noch die DNA nach Amerika schicken lassen, um einfach wirklich die ganze Genetik anschauen zu lassen. Und es ist nichts rausgekommen. Genau, also die Todesursache ist unbekannt und es wird eben der plötzliche Kindstod vermutet. Mhm. Ja, ich habe alles gegeben immer. Ich hatte ja natürlich auch Angst vor dem plötzlichen Kindstod, so wie, ich glaube, jede Mama, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich habe ganz lange gestillt. Ich habe Alexander natürlich zur Welt gebracht, obwohl er Beckenendlage gelegen hat und mir ein Kaiserschnitt empfohlen wurde. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte alles so machen, wie es am allerbesten ist. Und ja, habe alles selbst gekocht, nur Bio. Also ich bin nicht Raucherin. Also wenn man ja immer so Dinge dann auch hört und auch im Nachhinein gefragt wird, ja, hast du gestillt, rauchst du? Also er hatte nicht mal einen Kopfpolster noch mit 3 Jahren, weil das ja auch so ein Indiz oft ist, also dass man sagt, man sollte den Kindern noch keinen Kopfpolster geben. Ich habe mich da sehr daran gehalten und ja, war machtlos im Endeffekt.
Am Anfang ist es ja häufig so, Simone, dass man funktioniert einfach nur, ohne das zu reflektieren, sondern man funktioniert, weil Dinge müssen erledigt werden. War das bei dir genauso?
Jein. Also ich hatte einen ganz, ganz großen Ausfall, muss ich sagen, die ersten Tage. Ich kann mich auch nur noch so ganz dunkel an alles erinnern. Meine Schwester hat mir dann ganz viel erzählt auch von der ersten Zeit. Und ja, ich bin nur noch im Bett gelegen und habe da auf die Decke geschaut und ich konnte mir einfach ein Weiterleben nicht vorstellen. Ich habe so oft überlegt, ja, was aus mir werden soll. Ich war ja zu 100% einfach Mama. Ich, ja, Alexander und ich natürlich, also wie jede Mama zu ihrem Kind, wir hatten eine so enge Verbindung. Und da hat ganz viel mein Partner damals übernommen, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin wirklich ausgefallen, regelrecht. Ich bin dann zwar mit zur Bestattung, das habe ich irgendwie geschafft, aber ich konnte keine klaren Entscheidungen treffen. Ich weiß bis heute nicht, warum wir diese Bestattungsform gewählt haben. Ich habe einfach Ja gesagt und konnte mich im Nachgang nicht mehr erinnern. Also ich bin schon total neben mir gestanden. Ja.
Hast du dann in der Folge auch dir professionelle Hilfe gesucht?
Ja, sofort. Also die größte Angst von mir war eigentlich, verrückt zu werden. Also ich dachte, was soll ich machen, wenn ich vollkommen ausfalle? Ich hatte irgendwie Angst vor mir selbst, ein bisschen von den ganzen Gefühlen, die so neu waren, die so komplex waren, die so auf einen einprallen, ja, man hat da keine irgendwie Kontrolle darüber.
Sag mal so ein Beispiel. Es kann sich ja wirklich keiner und will sich auch kein Elternteil vorstellen, was dir da passiert ist. Ja.
Es waren halt ganz viele Gedanken einfach da. Es waren, in einem Moment musste ich lachen, einfach so, um dann einfach wirklich loszuweinen, zu schreien. Ich weiß es noch, nach der ersten Nacht, also die war katastrophal für mich, und da bin ich am Morgen spazieren gegangen. Ich bin auf dem Boden gelegen dort in irgendeinem Feld und ich habe einfach geschrien. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden und ich hatte dann einfach auch Angst vor diesen Reaktionen. Ich hatte Angst, verrückt zu werden. Ich hatte Angst, es einfach nicht zu schaffen. Ich hatte solche Gefühle, so eine breite Palette an Gefühle überhaupt noch nicht. Da waren Gefühle wie, ja, Angst, Panikattacken. Also ich bin nachts mehrmals hochgeschreckt, habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte eine unfassbare Wut in mir auf das Leben. Ich habe immer gesagt, es kann keinen Gott geben oder dergleichen. Ja? Ich habe das Vertrauen vollkommen verloren. Ich hatte Ohnmachtsgefühle. Du wirst in eine Situation katapultiert und kannst sie nicht kontrollieren. Du kannst einfach, du bist ohnmächtig, du bist dem so ausgeliefert. Ich hatte trotzdem eine unfassbare Liebe in mir für meinen Sohn, eine Liebe, die ich nicht mehr geben konnte. Und das waren so diese ganzen Gefühle, die mich ja fast verrückt haben werden lassen.
Mhm. Hast du in diesem Moment daran geglaubt, überhaupt noch mal weiterleben zu können und Freude empfinden zu können? Gab es irgendwas, was dich motiviert hat?
Nein, also ganz ehrlich, ich dachte, dass wenn ich nicht von selbst aufgebe, mein Körper aufgeben wird, weil ich konnte nichts mehr essen. Ich war einfach wirklich ein Schatten meiner selbst. Ich habe auch ganz stark abgenommen zu diesem Zeitpunkt. Und ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass man einen so schweren Verlust überstehen kann. Niemals. Also hätte mir das vorab jemand gesagt. Und das ist ja tatsächlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe einen Tag vorab mit einer Freundin gesprochen und sie hat mir erzählt, dass in unserer Stadt ein kleiner Junge an Krebs verstorben ist. Mhm. Und dass die Mutter so unfassbar stark ist, meinte sie damals. Und ich habe gesagt, boah, ich würde das nicht überleben, wenn mein Alexander gehen würde. Und ich war der festen Überzeugung davon. Der einzig kleine Lichtblick war für mich mein kleiner Hund, der Robby. Der war da immer an meiner Seite und der musste einfach morgens raus. Und das war für mich so, ich muss irgendwie.
Welche Rolle hat dein Partner gespielt? Konnte er dir Halt geben? Wie hat er denn getrauert?
In der ersten Zeit war das wirklich sehr schön. Wir sind ganz, ganz eng aneinander gerückt. Ja, ich konnte mir nie vorstellen, dass wir uns trennen würden oder dass ich jemals wieder einen anderen Menschen kennenlernen könnte, nach dem, was wir da gemeinsam durchmachen, weil dieser Schmerz in dieser Intensität, ich glaube, das kann niemand anders nachvollziehen. Und wir haben dann auch einen Yogakurs gemeinsam besucht und einfach wirklich so geschaut, dass wir irgendwie das zusammenschaffen. Wir waren in Trauergruppen. Wir waren wirklich sehr, sehr eng. Und bei ihm ist aber dann nach ein paar Wochen, ich würde so sagen nach 3 Wochen, 4 Wochen, der Drang gekommen, wieder arbeiten zu gehen. Ihm ist irgendwie die Decke einfach auf den Kopf gefallen. Ihm wurde alles zu eng. Ich war diese hilfsbedürftige Frau, die tatsächlich, ich bin auf dem Boden gelegen und habe ihn angefleht, bei mir zu bleiben. Ich hatte so Angst vom Alleinsein. Ich konnte mir nicht vorstellen, jemals in meinem Leben wieder auch nur eine Minute allein zu sein. Und er war derjenige, dem, ja, ihm hat das irgendwie erdrückt. Er kannte die Frau nicht mehr, die ich vorher war. Ich war immer ja, unabhängig, erfolgreich, einfach voller Tatendrang, positiv. Und plötzlich war ich ein Schatten meiner selbst. Und das hat uns ganz, ganz weit ja, auseinandergebracht.
Und am Ende ist die Beziehung dann auch in die Brüche gegangen?
Genau, ja. Ich bin ja vollkommen ausgefallen. Ich war dann auf Reha, 6 Wochen. Und in dieser Zeit haben wir uns sehr, sehr auseinandergelebt. Er konnte meine Art zu trauern nicht verstehen und ich konnte seine Art zu trauern nicht verstehen. Mhm. Ich wusste damals nicht, dass einfach Mann und Frau oftmals so unterschiedlich trauern oder einfach, dass jeder Mensch anders trauert. Weil Trauer ist etwas so Individuelles und etwas so, ich sage immer, ganz Intimes auch irgendwie, ja, in einem. Und dass man da dieses Verständnis und diesen Respekt für den Menschen gegenüber aufbringt, war damals irgendwie in unserer Situation nicht möglich. Ich hatte keine Kapazitäten. Ich habe alles gegen mich gesehen, wenn er arbeiten war. Ich habe mir gedacht, oh, den geht so gut, der trauert ja gar nicht. Und er hat sich gedacht, okay, sie fällt total aus, ich bin hilflos. Er hat sich absolut hilflos gefühlt.
Würdest du mit dem Wissen von heute, ich meine, das ist eine ganz theoretische Frage, aber womöglich anders handeln, beziehungsweise auch anders auf deinen Partner reagieren können?
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe ganz viele Vorwürfe gemacht, immer wieder. Ich habe ihn angefleht zu bleiben. Und das waren natürlich alles Dinge, die einen Menschen wegrücken von einem. Weil, ja, er hatte irgendwie keine Motivation mehr, irgendwie bei mir zu sein, weil alles immer nur schlecht war. Ich habe immer nur geweint. Also es war ein Wahnsinn. Und er war auch, also wir haben auch mal drüber gesprochen und er hat auch gesagt, mit dem Wissen einfach hätte er auch jetzt anders reagiert. Wie soll ich sagen, wenn Eltern ihr Kind verlieren, dann muss jeder für sich ums eigene Überleben kämpfen.
Ja.
Und das irgendwie dann gemeinsam zu machen, wenn es so unterschiedlich ist, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen.
Habt ihr jetzt noch Kontakt zueinander? Ja, und könnt auch ganz, ich sag mal, normal miteinander umgehen?
Ja, also wir verstehen uns sehr gut. Ich bin sehr dankbar, ihn in meinem Leben zu haben als Papa von Alexander. Und wir treffen uns auch immer zum Alexanders Geburtstag, zu seinem Todestag.
Ach schön.
Am Muttertag hat er mir geschrieben. Also wir sind einfach wirklich verbunden, aber einfach in einer anderen Art und Weise.
Wann hast du denn gemerkt, für dich beginnt ein neues Kapitel? Der Schmerz wird oder verändert sich. Du kannst morgens wieder aufstehen, du kannst dich wieder konzentrieren, du nimmst am Leben wieder ansatzweise teil.
Ich wurde ja ein klein wenig gezwungen, muss ich auch sagen, dazu. Ich bin ja in der Arbeit vollkommen ausgefallen. Ich war 4 Monate, konnte ich nicht arbeiten gehen. Und dann hat meine damalige Ärztin gemeint, ich soll es wieder versuchen, weil ich brauche Ablenkung. Und sie möchte mich nicht mehr krank schreiben. Mhm. Und das war so für mich eine Katastrophe, weil ich ja kaum aufstehen konnte morgens. Aber ich wurde irgendwie einfach gezwungen zu machen. Und das war so ein ganz kleiner Schritt trotzdem nach vorne. Auch wenn es in dieser Situation unfassbar schlimm war und ich teilweise nicht wusste, wie ich in die Arbeit kommen soll. Aber es hat mir geholfen, wieder so eine kleine Routine zu bekommen. In der Arbeit waren sie auch alle ganz nett. Sie haben immer gesagt, wenn was ist, ich kann jederzeit nach Hause, ich darf weinen. Also sie waren wirklich sehr, sehr verständnisvoll. Das hat mir auch sehr geholfen. Und ja, das war so dieser erste Moment, wo ich gesagt habe, ein kleiner Schritt nach vorne. Aber Trauer ist ja nicht linear.
Trauer ist ja, genau.
Ja, ein Vor-, Zurück, ein Rauf, ein Runter. Und ich würde sagen, so in etwa nach einem Jahr, man sagt ja immer so dieses Trauerjahr, was ich ja nicht viel halte. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe so nach ungefähr so einem Jahr, vielleicht waren es 13, 14 Monate, habe ich gemerkt, dass kleine Momente des Glücks wieder in mein Leben getreten sind, die ich auch wieder ein bisschen genießen konnte, die ich wieder bewusst annehmen konnte. Mhm.
Das heißt, Simone, es ist dir dann also zunehmend gelungen, so kleine Inseln der Normalität in deinem Leben wieder auch zu schaffen?
Ja, also ich habe es von Beginn an, also Beginn an ist jetzt übertrieben, ich würde sagen, die ersten 3, 4 Monate sind so ein Ausnahmezustand. Aber dann habe ich auch immer schon wieder versucht, mir so ganz kleine Rituale zu schaffen, die mir Sicherheit in dieser großen Unsicherheit geben.
Zum Beispiel?
Ja, einfach, das war der Kaffee am Morgen. Das klingt so banal, aber das war so mein, ich habe mir schon abends vorgestellt, ich freue mich drauf und da mache ich mir einen ganz speziellen Kaffee und nehme mir dafür Zeit. Also das waren wirklich so ganz kleine Dinge. Ich habe dann begonnen auch jeden Abend den Abend mit einer Dusche zu beenden. Einfach, um so ein bisschen eben Sicherheit in dieser großen Unsicherheit zu bekommen. Ja. Es ist alles weggebrochen. So musste ich mir ganz kleine Dinge schaffen, die mir so einen kleinen Weg Sicherheit gegeben haben.
Welche Rolle hat denn dein Umfeld gespielt? Familie? Aber auch Freunde. Ich meine, wenn du einen 3-jährigen Sohn hattest, du bist irgendwie umgeben von anderen Müttern, Freundinnen mit Kindern im selben Alter. Das hört ja nicht einfach auf.
Ich muss dazu sagen, ich liebe Kinder. Ja, also das war auch danach sofort so. Ich war da in einer Trauergruppe und habe ein Pärchen kennengelernt, deren Verlust, ich glaube, damals so 5 Jahre zurückgelegen hat. Und sie haben gesagt, sie können keine Kinder mehr sehen. Sie haben alle Kontakte abgebrochen zu allen Menschen mit Kindern und sie machen es sich, also die ganze Wohnung dunkel im Sommer, damit sie nichts hören und sehen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich gesagt habe, das möchte ich für mich persönlich nicht. Ich kann es nachvollziehen von jedem Einzelnen natürlich. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sagt, ich kann nicht mehr. Aber ich habe gesagt, das ist nicht mein Anspruch an mein Leben. Und deshalb war das für mich eigentlich sehr schön, Alexanders Freunde zu sehen. Ich habe sogar seinen besten Freund damals dann vom Kindergarten abgeholt, so in etwa 3 Monate nach dem Verlust, weil Alexander mit ihm in den Kindergarten gekommen wäre. Und ich wollte mir anschauen, wie sieht es dort aus, welche Kinder sind dort, wie sind die Betreuerinnen. Also das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, das auch zu wahren.
Gab es auch Menschen aus deinem engeren Umfeld, die deine Trauer nicht ertragen konnten, die sich abgewandt haben, die dich verlassen haben?
Ja, also das erste Monat, muss ich sagen, waren ganz viele Menschen da. Da waren so viele Menschen da, dass ich mir oft gedacht habe, boah, ich brauche Ruhe. Mhm. Viele haben nachgefragt und haben sich erkundigt. Und so, ich würde sagen, nach der Beerdigung war dann so dieser Tiefpunkt, wo dann die Menschen irgendwie begonnen haben, fast ein bisschen genervt zu sein von mir. Mhm. Denn jetzt geht das Leben ja weiter und du musst nach vorne schauen. Er würde nicht wollen, dass es dir so schlecht geht. Ja, also das waren nur einige wenige Ratschläge von meinem Umfeld. Und es sind dann auch ganz viele, haben sich distanziert von mir. Mhm. Und ich konnte aber nicht anders. Also es ist, man versucht es zwar, aber es geht nicht. Also man hat das Liebste in seinem Leben verloren. Wie soll man da der Mensch sein, der man vorab war? Mhm. Und das haben ganz, ganz viele, wie ich mir damals dachte, gute Freunde, nicht geschafft mit mir, genau.
Ja. Und was hat dir zwischenmenschlich am meisten geholfen?
Dasein. Das schönste Moment war, wie eine Freundin, die hatte damals zwei kleine Kinder, und das werde ich ihr niemals vergessen, weil sie damals sogar abgepumpt hat, weil sie länger nicht bei ihnen dann sein konnte. Und sie war da und wir haben uns gemeinsam in ein Feld gesetzt und haben gemeinsam geweint. Hm. Und das war so wichtig und diese Freundin ist auch bis heute an meiner Seite. Sie war nie laut, nie irgendwie aufdringlich. Sie hat, wenn ich nicht zurückgeschrieben habe, zum Beispiel meinen Vater angerufen und gesagt, hast du was gehört von ihr? Ich möchte nur wissen, ist alles okay? Sie hat mir nie Druck gemacht. Also einfach dieses, ich wusste, sie ist da, aber sie war nie aufdringlich und sie hatte nie irgendwie Ratschläge für mich. Sie war einfach nur da.
Was war denn, Simone, der Auslöser dafür, dass du deine Trauer auf Instagram und auch in einem Podcast sichtbar nach außen gemacht hast?
Zuerst war es ganz ehrlich einfach die Verarbeitung. Ich habe geschrieben, ich habe immer schon geschrieben und ich habe ab Tag 1 Tagebuch geführt, auch nach dem Tod von Alexander. Ich habe alle Gedanken immer aufgeschrieben und irgendwann wollte ich nach außen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen so ablehnend sind. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich es ihnen einfacher, wenn sie wissen, was in mir vorgeht. Weil ich auch gemerkt habe, da sind so Barrieren da. Man wird angeschaut, wie es zum Beispiel auch bei mir in der Arbeit war. Die Menschen schauen einen an, gehen weg. Sie wissen nicht, wie sollen sie sich verhalten. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das ein bisschen nach außen transportiere, das hilft mir, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, aber auch anderen Menschen vielleicht mich ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch, ja, zu wissen oder zu lernen, ja, wie kann ich mit Menschen umgehen, die trauern. Mhm. Das war so dieser erste Grund eigentlich dafür. Ich habe es aber erst, ich glaube nach einem Jahr oder so, nach dem Tod von Alexander, habe ich da begonnen, meine Gedanken niederzuschreiben. Vorab wäre es natürlich, also für mich nicht möglich gewesen. Mhm.
Und was hat sich dadurch verändert? Hast du gemerkt, die Menschen werden verständnisvoller? Und das Schreiben, also was hat das Schreiben deinen Instagram-Kanal verändert?
Also auch hier wieder ganz unterschiedliche Reaktionen. Ich habe auch natürlich Ablehnung erfahren. Menschen, die gesagt haben, das ist so etwas Privates, das darf man nicht nach außen tragen, du bist peinlich. Also das habe ich auch gehört. Mhm. Aber ich habe auch ganz viel, aber vor allem von fremden Menschen plötzlich Nachrichten bekommen. Und das war so mein Warum. Ich habe Nachrichten bekommen, wow, du sagst genau, du schreibst genau das, was ich mir denke und mir nicht aussprechen traue. Ich fühle mich so verstanden in dir, in deinen Gedanken. Und das war für mich so dieses, wow, das möchte ich aufbauen, das möchte ich weitermachen. Es soll niemandem so gehen wie mir damals. Ja, die sich unverstanden fühlt. Ich habe mich einfach von niemandem so richtig verstanden gefühlt. Natürlich, Menschen, die das selbst nicht erlebt haben, können es nur erahnen. Das ist ja auch frei von irgendwie von Vorwürfen. Aber irgendwie, ja, ich kannte niemanden, der das etwas Ähnliches erlebt hat. Ich kannte nur auch, wenn ich auf Instagram dann geschaut habe, eher sehr negative Seiten, was überhaupt nicht schlimm ist, ja, aber hat mich selbst noch mehr irgendwie beschwert. Das hat es noch schwerer für mich oft gemacht. Ich wollte mich auf die Suche nach Menschen machen, die so etwas überlebt haben, weil ich es mir eben nicht vorstellen konnte. Ich dachte, sowas geht nicht, dass man überlebt. Und das habe ich damals nicht gefunden für mich und habe mir gedacht, okay, ich nehme die Menschen auf diese Reise mit. Kann ich es überleben? Wie kann ich es überleben? Und ist es tatsächlich möglich, wieder anders glücklich zu werden?
Würdest du sagen, dass dieser Schritt in die Öffentlichkeit deinen Trauerprozess positiv beeinflusst hat?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Auch weil dadurch Alexander ja in gewisser Weise weiterlebt und nicht nur für dich, sondern auch für andere.
Ja, das ist so eine ganz große Intention natürlich, die aber dann erst viel später natürlich auch Einzug gefunden hat in meine Gedanken, warum ich das mache. Weil die größte Angst von jeder Mama, von jedem Papa ist es, ja, dass das Kind vergessen wird. Natürlich selbst vergisst man nicht, aber dass das Umfeld vergisst. Und das ist so etwas, was ganz, ganz, ja, riesengroße Angst macht. Und jetzt zu sehen, dass Alexander in einer anderen Art und Weise bei so vielen Menschen auch weiterlebt oder dass mir viele Menschen schreiben, ich kannte Alexander nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne ihn. Das ist einfach, ja, das kann ich gar nicht in Worte fassen, dieses Gefühl.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die sagen, der Verstorbene ist erst dann wirklich tot und weg, wenn er aus unserem Gedächtnis gelöscht ist, wenn niemand mehr darüber spricht. Genau. Und das ist ja jetzt auch durch deine vielen Aktivitäten das krasse Gegenteil bei Alexander. Er ist permanent präsent und er bleibt somit auch ein Stück weit im Leben.
Genau. Ja, und das gibt natürlich immense Kraft. Also mir geht es einfach so, dass ich sage, diese Verbindung zu Alexander ist halt jetzt eine andere, eine vollkommen andere. Aber für mich ist ja auch Trauer, neben ganz vielen anderen Facetten natürlich, der Ausdruck purer Liebe.
Ja.
Und wie gehst du mit dieser Verantwortung um, ja auch irgendwo Sprachrohr für andere zu sein? Und wo sagst du vielleicht auch, ah, hier ziehe ich eine Grenze, das ist zu persönlich?
Also mein Folgewunder, ich durfte ja noch einmal Mama werden von einem wundervollen Sohn. Und das ist zum Beispiel für mich etwas, den würde ich niemals zeigen, jetzt auf Social Media. Und das ist auch etwas, dass ich etwas raushalte. Natürlich wissen es alle und ich erzähle auch, wie wir mit Trauer umgehen. Aber das, da würde ich, also da nehme ich einfach Abstand. Und auch natürlich die Partnerschaft und Ähnliches. Aber was Trauer betrifft, ist eigentlich, bin ich sehr, sehr offen, weil ich weiß, jeden Gedanken, den ich mir stelle, stellt sich auch da draußen irgendjemand anderen. Und wenn ich damit nur einen Menschen helfen kann, ist es für mich schon ein Mehrwert.
Du machst den Eindruck einer sehr starken, reflektierten Frau, die nach einem so schweren Schicksalsschlag wieder mitten im Leben steht, spürst du aber dann auch eine gewisse Erwartung, immer stark und vorbildlich zu sein in deinem öffentlichen Wirken, weil du in den Augen deiner Followerinnen und Followern sozusagen dieses Image hast, die immer starke, die immer reflektierte, die immer gute Ratschläge gebende. Ist das auch ein Druck für dich?
Nein. Also ich sage immer, Druck ist etwas, das man sich ja selbst auferlegt. Und seit dem Tod von Alexander mache ich mir auch keinen Druck mehr in meinem Leben. Ich sehe es eher so, also ich bin Vorbild für Menschen, authentisch zu trauern. Und authentisch zu trauern bedeutet für mich, dass Trauer nichts ist, das überwunden werden muss, sondern vielmehr, dass man in seinem Leben 2.0, wie ich es immer nenne, integriert werden darf. Also ich darf mit meiner Trauer weiterleben. Und da gehört das für mich auch dazu, dass es Tage gibt, an denen ich mal weine, an denen ich einfach mal alles nicht gut finde und meinen Sohn einfach unendlich vermisse. Und das darf auch ein Leben lang so bleiben. Und das ist auch mein Ziel, dass ich auch der Gesellschaft das zeigen möchte, dass Trauer nichts ist, das aufhören muss oder aufhören wird oder dass man feststeckt in der Trauer, sondern dass die Trauer zu einem dazugehört, dass man sich rund um diese Trauer ein wunderschönes, lebenswertes Leben aufbauen kann, aber die Trauer für immer auch seinen Platz haben darf. Und das ist für mich so wichtig, es nicht irgendwie schön zu reden oder diese toxische Positivität, dass alles toll ist.
Ja.
Das nicht. Und das wird es auch nicht sein. Und ich werde nie wieder dieser Mensch sein, der ich einmal war. Und ich werde nie wieder so glücklich sein, wie ich einmal war. Ich bin jetzt anders glücklich. Aber das bedeutet nicht, dass es mir irgendwie schlecht geht in meinem Leben. Und das bedeutet nicht, dass es mir immer gut geht in meinem Leben.
Du hast nach dem Tod deines Sohnes Angebote geschaffen, wie individuelle Trauerbegleitung, Workshops und verschiedene Andenken entwickelt. Was war für dich der Auslöser, diese eigenen Erfahrungen in ein professionelles Angebot zu verwandeln?
Ganz ehrlich, weil es mir gefehlt hat. Also ich war so auf der Suche, verstanden zu werden. Ich war auf der Suche nach Psychotherapeuten, ich war auch beim Psychiater natürlich damals, ich habe auch Medikamente genommen eine Zeit lang. Und niemand konnte mich verstehen. Also man wollte mich halt damals ruhig stellen, ja, ein bisschen, damit ich nicht ganz ausfalle, aber es konnte mich niemand verstehen. Es haben alle gesagt, ja, das ist furchtbar schlimm, aber ich wurde nie irgendwie gesehen, so richtig gesehen. Ich hatte eine Psychotherapeutin, die meinte, oh, ich habe selbst auch einen 3-jährigen Sohn, das macht mir jetzt Angst. Ich habe mich damals entschuldigt, oh Gott, es tut mir leid, dass ich jetzt da bin. Also da bin ich tatsächlich an Grenzen gestoßen. Und das war für mich so wichtig, Menschen eine adäquate Hilfestellung anzubieten und auch irgendwelche Andenken zu schaffen, die es damals einfach nicht für mich gegeben hat, aber die mir so wichtig waren.
Du bietest ja auch neben klassischer Trauerbegleitung sogenannte Jenseitskontakte und mediale Beratung an. Und es zählte schon zu fast allen Zeiten und allen Kulturen zu den urmenschlichen Bedürfnissen, mit verstorbenen Lieben irgendwie in Verbindung zu kommen, zu treten und zu bleiben. Kritiker wie beispielsweise Bernd Hader von der Rossdorfer Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften halten das allerdings für Hokuspokus, um Geld zu machen. Was entgegnest du diesen Kritikern?
Also ich bin immer der Meinung, dass jeder Mensch das denken darf, was er möchte. Wir sind alle freie Menschen, wir dürfen an das glauben, das uns gut tut, das uns persönlich weiterhilft. Und ich würde niemals jemanden verurteilen, der das ablehnt. Denn ich war vor dem Tod von meinem Sohn auch sehr, sehr kritisch. Ich bin bis heute noch sehr kritisch, aber ich habe es damals abgelehnt.
Also bist du eher nüchtern, auch von deiner Ausbildung her, Wirtschaftswissenschaften studiert und sehr
Zahlen auf Zahlen und Fakten im Kopf.
Zahlen, Daten, Fakten, genau.
Ja.
Ich war sehr, sehr kritisch und ich habe damals, muss ich offen und ehrlich sagen, wenn mir das jemand erzählt hätte, von Jenseitskontakten hätte ich gelacht. Ja, hätte ich gesagt, das sind Spinner. Muss ich offen und ehrlich zugeben. Und es war auch damals meine Schwester, die mich da auf die Idee gebracht hat, der gesagt, weißt du was, nach dem Tod von Alexander, wir gehen da jetzt zu so einem medialen Abend, da ist ein Medium und schauen wir mal. Und ich habe gesagt, peinlichst, wenn mich da jemand kennt und das ist so alles nur eben Geldmacherei. Und diese Dame hat mir dann einen Kontakt gegeben, einen kurzen Kontakt, ohne mich zu kennen. Ich habe dann alles geprüft. Ich habe damals noch ich war nicht auf Social Media. Wir haben uns nicht angemeldet gehabt, sondern waren bei der Abendkasse dort. Also ich habe alles durchgeprüft, was sie wissen könnte von mir. Und da habe ich mir so gedacht, vielleicht gibt es ja doch mehr, als uns bewusst ist. Weil meine erste Frage, und an die kann ich mich noch ganz, ganz genau erinnern, wie ich meinen Sohn im Bett gefunden habe, war, wo bist du jetzt? Das hat sich so angefühlt, das ist nicht mehr mein Sohn. Und das hat mich dann so auf diese Reise gebracht und mittlerweile, ich bin eben, wie gesagt, auch sehr skeptisch und immer sehr, sehr wissenschaftlich fundiert, muss ich einfach sagen, ja, Energie geht nicht verloren, Energie bleibt. Und
physikalische Gesetze, ja.
Genau, und mit dieser Energie können uns auch unsere geliebten Verstorbenen einfach Botschaften übermitteln, Zeichen übermitteln. Das ist etwas, meiner Meinung nach, kein Hokuspokus, sondern etwas sehr, sehr Natürliches.
Nimm uns doch mal mit in so ein Erlebnis. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Was heißt das, Kontakt zu Menschen, zum Beispiel du, zu deinem Sohn Alexander im Jenseits zu bekommen? Wie spielt sich das ab? Wie geschieht das? Und wie merkst du, oh, jetzt habe ich Kontakt zu meinem Alexander, zu meinem geliebten Sohn?
Also zum eigenen geliebten Verstorbenen sage ich immer, es ist ein bisschen anders. Das ist so eine Verbindung, ich spüre die Verbindung zu Alexander, einfach wir sind mit dem Herzen verbunden, sage ich immer. Mhm. Das ist eine andere Verbindung als bei Jenseitskontakten. Mhm. Bei Jenseitskontakten kann ich ganz kurz einen Einblick geben. Ich komme auch gerade aus einer Sitzung, als ein Klient bucht eine Sitzung und ich schaue einfach mal, was spüre ich, nehme ich irgendeine Energie wahr? Und ich beschreibe dann diese Energie und sage, okay, beispielsweise heute hatten wir eine Großmutter, dann sage ich, die muss um die 90 Jahre alt gewesen sein, sie muss so und so ausgesehen haben, weil sie gehen dann in diese menschliche Gestalt. Und ja, bekomme Informationen zur Todesursache und das gebe ich halt alles einfach so weiter. Und das sind für mich diese Beweise, also ich habe ja nach dem englischen Spiritualismus die Ausbildung gemacht. Das geht eben ganz stark auf diese Beweisführung, was mir sehr wichtig ist, denn zu sagen, dein geliebter Mensch liebt dich, ihm geht's gut, kann ja jeder. Also bei mir geht's wirklich rein um Fakten, um Beweise und diese Menschen sind dann tatsächlich so, dass sie sagen, wow, ja, das ist Wahnsinn, wie du diese Person beschreibst, wie sie war, also auch eben dein Charakter oder auch oft Redewendungen. Das muss sie zu dir gern gesagt haben, weil dann einfach wirklich Redewendungen übermittelt werden. Oder auch Dinge, die oft vergessen sind und dann bekomme ich im Nachgang eine Nachricht, weißt du, ich habe nachgefragt bei der Mama und das war tatsächlich genauso. Also das sind schon Dinge, die ich nicht wissen kann. Mhm. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig in so einem Kontakt.
Und du sagst, das kann man lernen, weil vorher konntest du es doch wahrscheinlich nicht.
Meiner Meinung nach hat diese Fähigkeit jeder Mensch von uns, weil es etwas Natürliches ist. Also für mich hat das eben auch nichts mit Tanzen und Räuchern zu tun. Also für das bin ich auch zu bodenständig. Ich bin auch kein Mensch, der stundenlang meditiert oder dergleichen. Überhaupt nicht. Wir haben das alle in uns. Ich sage immer wieder, Zeichnen. Jeder kann zeichnen. Manche nur so ein Strichmännchen, manche können Gemälde malen. Aber es kann im Prinzip jeder und man kann es einfach trainieren. Aber das ist natürlich eine riesengroße Verantwortung, muss ich offen und ehrlich sagen. Und deshalb habe ich das natürlich auch ganz, ganz lange, ja, viele Ausbildungen dazu gemacht. Und auch bei einem Medium durfte ich ein ganzes Jahr mitarbeiten, ohne Geld zu verdienen. Einfach nur, damit ich wirklich so diese Praxis auch mal lerne, sag ich mal, und auch mir dieser Verantwortung bewusst werde, die ich Menschen gegenüber habe, weil da ist so viel Verletzlichkeit, da steckt so viel Hoffnung drinnen und etwas, das ich sehr, sehr zu schätzen weiß.
Gibt es auch enttäuschte Klienten, die einfach mehr erwartet haben?
Bisher nicht. Also bisher hatte ich es nicht. Es ist auch mein Qualitätsanspruch, muss ich ehrlich sagen. Wenn jetzt ein Kontakt, ich frage immer am Schluss auch nach, war das für dich stimmig? Wie geht's dir gerade? Und wenn da jemals kommen würde, nein, eigentlich nicht so, dann würde ich auch, wie gesagt, kein Geld dafür nehmen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und auch, dass der Klient positiv aus dieser Sitzung rausgeht. Also das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges für mich. Aber natürlich weiß ich, dass es umstritten ist. Dessen bin ich mir völlig bewusst.
Ja.
Was bedeutet das für die Trauer der Menschen? Also wie gehen die damit um?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich der Meinung bin und das auch schon ganz oft als Rückmeldung bekommen habe, ich habe mittlerweile mehrere hundert Jenseitskontakte auch hergestellt, dass die Menschen mit dem Wissen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass unsere geliebten Menschen trotzdem noch immer auf eine Art und Weise bei uns sind, die Trauer sehr, sehr viel weicher werden lässt. Dass man einfach wirklich in ganz schlechten Momenten sich wieder bewusst macht, okay, es gibt da noch etwas. Es ist nicht einfach schwarz, sondern der Mensch, dem geht's gut, wo er ist. Der lebt auf eine gewisse Art und Weise mit uns weiter.
Also ist es auch das, was dir Kraft gibt, zu wissen, du wirst Alexander womöglich wieder begegnen und er ist da?
Ja, also das ist schon etwas. Ich bin jetzt kein Mensch, also das sage ich auch immer. Ich lebe im Hier und Jetzt und für mich zählt das jetzt auch. Und ich habe ein wunderschönes Leben aufgebaut wieder. Und es ist nicht so, dass ich immer mit Alexander verbunden bin oder dass ich immer im Jenseits quasi, also das ist total bodenständig. Also mir begegnen weder Seelen im Alltag noch sonst irgendetwas. Also das ist etwas ganz, ich mache das auf eine ganz bodenständige Art und Weise. Aber dieses Wissen, dass es da noch etwas gibt und dass unsere geliebten Menschen uns manchmal Zeichen schicken, ja, ist schon etwas sehr, sehr Tröstliches für mich.
Mhm. Ja, Simone, wir wollen ja nach Möglichkeit auch aus unseren Podcast-Gesprächen Mutmachendes mitnehmen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie sozusagen ermuntert werden, diesen schwierigen Weg, den sie teilweise noch vor sich haben, mit Zuversicht gehen. Und in dieser Hinsicht würde mich auch interessieren, was würdest du denn einer Mutter, einem Vater sagen, die gerade am Anfang dieses Weges stehen? Was hättest du dir selbst am dringendsten gewünscht?
Einige Dinge. Und zwar, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Dass man manchmal oder gerade zu Beginn nicht in Tagen, Wochen oder Monaten denken soll, sondern einfach wirklich Atemzug für Atemzug, ich sage immer Schritt für Schritt gehen soll. Dass man sich bewusst macht, dass kein Gefühl für immer bleibt, dass Gefühle einfach Momentaufnahmen sind und immer wieder durch andere Gefühle abgelöst werden. Das bedeutet, wenn es in einem Moment extrem schwer ist und man einfach momentan ja, das Gefühl hat, die Trauer erdrückt einen, dann möchte ich sagen, dass es ganz normal ist, dass bald wieder ein anderes Gefühl kommt. Also, dass man darauf vertrauen darf, dass es, dass die Trauer einfach nicht bleibt, sondern auch immer wieder abgelöst wird von ganz kleinen Glücksmomenten, von vielleicht einem kleinen Lächeln. Und daran soll man festhalten, also dass das tatsächlich so ist, weil wir gar nicht anders überleben könnten. Unser Körper könnte nicht überleben, wenn sich die Gefühle nicht immer wieder abwechseln würden. Und natürlich möchte ich auch allen Menschen mitgeben, die gerade durch das Schwerste hindurchgehen müssen, ja, es ist möglich, wieder anders glücklich zu werden.
Und vielleicht auch in Bezug auf die Partnerschaft. Du hast die Erfahrung gemacht, dass deine erste Partnerschaft auseinandergegangen ist und Menschen, die gerade auch feststellen, oh Mann, ja, wir trauern ganz unterschiedlich. Würdest du ihnen Mut machen oder auch diese Unterschiedlichkeit zulassen und mal gucken, wo sie hin sie führt, eventuell zu einer Trennung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch allen Eltern mitgeben, den Partner, also dass der Partner einfach auch gerade ums Überleben kämpft, um sein eigenes Überleben und dass eben Trauer so viele Facetten hat, dass manche, bei manchen ist die Trauer sehr laut, manche weinen viel, manche können gar nicht weinen hingegen. Heißt aber nicht, dass der Mensch nicht trauert. Also es ist ganz wichtig, sich so zu öffnen für dieses Verständnis, für das gegenseitige Verständnis, um einfach wirklich weitergehen zu können miteinander. Und auch so dieses sich Zeit lassen, also nichts irgendwie übereilen oder irgendwie gleich an eine Trennung zu denken, aber auch nicht nur daran festzuhalten, weil man eben das gemeinsame Kind verloren hat. Es ist eben, es kann auch so sein, wie es bei uns ist. Wir haben eine ganz, ganz innige Verbindung. Wir bleiben für immer das Fundament von Alexander, wie ich es immer sage. Aber wir gehen einfach trotzdem getrennte Leben in unserem neuen Leben, in unserem Leben 2.0.
Simone, du hast einen ganz, ganz furchtbaren Schicksalsschlag erlebt und musstest damit klarkommen. Der Albtraum aller Eltern, egal ob sie kleine Kinder haben, ob sie große erwachsene Kinder haben, wenn Kinder vor den Eltern gehen, dann ist das immer furchtbar. Trotzdem, was hat dieses furchtbare Ereignis dir heute, wenn du zurückschaust und auf den Weg, den du hinter dir hast, auch an Positiven gebracht?
Ich glaube, dass ich einfach das Leben in einer ganz anderen Tiefe kennengelernt habe. Ich selbst habe mich extrem verändert. Ich bin nicht mehr ansatzweise der Mensch, der ich mal war. Jegliche Oberflächlichkeiten, alle kleinen Probleme haben sich für mich quasi, kann man sagen, aufgelöst. Ich lebe viel intensiver, viel tiefer. Ich würde auch sagen, ich liebe viel mehr oder ganz anders als zuvor. Und mittlerweile muss ich sagen, weil das ist ja auch so ein Thema, so dieses, wer bin ich denn noch ohne dem geliebten Menschen, diese eigene Identität wiederfinden.
Ja.
Mittlerweile muss ich sagen, dass ich diesen Menschen, der ich jetzt geworden bin, wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich konnte mir das gar nie vorstellen, aber ich bin dankbar dafür, ja, was ich aus diesem Verlust gemacht habe, wie ich darauf reagiert habe, weil ich sage immer, gewisse Dinge können wir leider nicht verändern. Und egal, wie viel ich in meinem Leben weine oder schreie oder es mir schlecht geht, mein geliebter Sohn kommt nie wieder zurück. Das Einzige, das ich aktiv beeinflussen kann, ist die Reaktion auf den Verlust. Und da muss ich sagen, habe ich mittlerweile diese Einstellung, dass ich es auch verdient habe, ein glückliches Leben zu führen, bis ich dann eben meinen Sohn vielleicht irgendwann wiedersehe.
Vielen Dank, Simone, dass du uns Einblicke gegeben hast, auch in dein Herz, auch deine Offenheit, deine Zuversicht, deine sehr angenehme Art, auch über dieses unglaublich schwierige Thema zu sprechen und damit auch anderen sehr viel Mut zu machen.
Dankeschön.
Ja, du inspirierst andere auf jeden Fall in deiner positiven Art, hoffentlich auch weiterzumachen, hoffentlich selber Mut zu fassen und weiterzuleben.
Ja. Wir wünschen dir jedenfalls alles Gute für alles das, was jetzt noch kommt.
Dankeschön.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder dabei waren. Wenn Sie diese Folge berührt hat, teilen Sie sie gern. Bis zum 19. September gibt's jede Woche ein neues Gespräch. In der nächsten Folge ist der Kabarettist Martin Rassau unser Gast. Sie kennen ihn garantiert als Teil des fränkischen Comedy-Duos Waltraud und Mariechen. Seit Oktober 2021 engagiert er sich als Botschafter des Hospizvereins Region Fürth. Mit seinem unverwechselbaren Humor setzt er sich dafür ein, Berührungsängste gegenüber dem Thema Sterben abzubauen und die Hospizarbeit in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Persönliche Erfahrungen wie der Tod seines Bruders in den 1990er Jahren haben sein Engagement geprägt und motivieren ihn, Menschen am Lebensende mit Empathie und Leichtigkeit zu begegnen.
Und abschließend möchten wir Ihnen noch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne auch auf Instagram und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Schauen Sie auch gerne mal bei Simone auf Instagram vorbei oder hören Sie ihren Podcast Totgeschwiegen. Nähere Informationen dazu finden Sie auch in den Shownotes. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sterben und Trauern, der Podcast.